Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Wie umgehen mit Klimawandel und dichterem Straßenverkehr? Wir schauen uns gleich Maßnahmen und Diskussionen an, und zwar an den Beispielen Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und es geht dort um Teiche und Gebühren. Mehr dazu gleich. Und die gestern verkündeten erneuten Finanzüberschüsse in Deutschland. Und die Frage, was man damit anfängt, das ist auch auf Landesebene ein großes Thema. Wir schauen uns gleich das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern an. Die fetten Jahre sind in Deutschland offenbar doch nicht vorbei, entgegen der Ankündigung von Finanzminister Olaf Scholz vom vergangenen Jahr. Seit gestern ist bekannt, dass der Bund das vergangene Jahr 2019 mit einem Überschuss von mehr als 13 Milliarden Euro beendet hat. Wobei eine der größten Schwierigkeiten weiter darin besteht, das Geld überhaupt auszugeben. Das spiegelt sich auch in einigen Bundesländern wider. In Mecklenburg-Vorpommern hat es 2019 offenbar einen Überschuss von mehr als 300 Millionen Euro gegeben. Und das bei einem Gesamtetat von insgesamt 8 Milliarden Euro. Silke Hasselmann ist unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Frau Hasselmann, woher kommt dieser Überschuss bei Ihnen im Bundesland?
Ja, also die Erklärung geht von, das Land habe wieder mehr Steuern eingenommen, als erwartet worden war. Man habe auch höhere Vorteile durch die Niedrigzinsen genossen, als zunächst erwartet worden war. Und außerdem sei viel Geld für bereits geplante Investitionen nicht abgeflossen. In der Höhe ist das Ganze dennoch, finde ich, überraschend, weil der Haushaltsplan für 2019 nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt vorgesehen hatte, sondern erstmals sogar wieder ein leichtes Minus, also 17 Millionen Euro sollten ursprünglich wohl mehr ausgegeben werden als eingenommen, und dafür wurde auch die eisern angesparte Rücklage weiter angegriffen. Nun also dieser riesige Überschuss, und eine große Frage, die sich hier alle stellen, ist, warum ist viel Geld, was eingestellt war in den Haushalt, gar nicht erst abgeflossen und sozusagen übrig geblieben?
Welche Antwort gibt es dafür?
Ja, es gibt da viele Antworten. Also es ist so, dass wie auch in anderen Bundesländern oft zu hören, durchaus viele Projekte eingereicht werden. Einige scheitern schon früh wegen einer sehr komplizierten Antragstellung oder weil gesetzlich vorgeschrieben eine Kofinanzierung durch die Kommunen erfolgen muss, wenn man Landesmittel oder auch EU-Fördermittel haben möchte. Also die so wichtigen Infrastrukturinvestitionen, wenn überhaupt geplant, dann scheitern sie manchmal schon in dieser Stufe, denn ohne Eigeneinteil keine Landesförderung. Dann schon auf der nächsten Stufe hat man es häufig damit zu tun, dass die zuständigen Planungs- und Genehmigungsbehörden mittlerweile oft unterbesetzt sind. Das heißt, die Verfahren dauern entsprechend lange, der Spatenstich zieht sich hin. Geld fließt nicht ab. Oder es fehlen Ingenieure, Vermessungstechniker, Planer, Handwerker, Bauleute, um bereits genehmigte Infrastrukturvorhaben umzusetzen. Und Kritiker sagen hier, einige dieser Probleme seien durchaus hausgemacht. Zum Beispiel räche sich jetzt die Schließung der traditionsreichsten Ingenieurfachschule des Landes in Neustrelitz in den 90er Jahren. Und man kann sicherlich noch andere Gründe finden. Ich würde sagen, man kann auch so ein bisschen den Verdacht hegen, dass das Schweriner Finanzministerium bei der Haushaltsplanung für 2019 die erwarteten Steuereinnahmen absichtlich ausgesprochen konservativ berechnet hat.
Warum?
Weil im Fall von Mecklenburg-Vorpommern ein Haushaltsüberschuss noch einen ganz speziellen Nebeneffekt hat. Denn mit diesem Geld und nur damit kann der sogenannte Strategiefonds aufgefüllt werden. Das ist ein Fonds, der nach der Landtagswahl 2016 von der schwarz-roten Koalition erfunden worden ist. Und das Problem dieses Strategiefonds besteht darin, dass über die Frage, wie die darin eingespeisten Mittel verwendet werden, theoretisch zwar alle Mittel Mitglieder des Landtagsfinanzausschusses entscheiden. Praktisch aber sind das ausschließlich die Abgeordneten der Koalitionsfraktion von SPD und CDU, weil sie die Mehrheit haben. Jedenfalls, wenn man sich die Projektlisten anschaut, dann muss man feststellen, dass bislang nur die eingereichten Projekte von SPD und CDU-Abgeordneten begünstigt worden sind. Das heißt, sie haben Mittel aus diesem Strategiefonds bekommen, recht unbürokratisch, weil da gibt es keine langwierigen Haushaltsdebatten. Und deswegen schimpfen die oppositionellen Fraktionen von AfD und Die Linke, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht, dass dies ein Schattenhaushalt für die Regierungsfraktionen sei. Und wenn man die Steuereinnahmen sehr konservativ ansetzt, am Ende ein großes Plus hat, dann kann aus diesem großen Plus natürlich auch so ein Strategiefonds weiter gefüllt werden.
Und was soll jetzt mit den neuen Überschüssen passieren?
Also zunächst mal steht eines fest, der Koalitionsvertrag hat gesagt, wenn es einen Haushaltsüberschuss gibt, dann muss ein Teil davon für die Tilgung der Altschulden verwendet werden. Das hat Mecklenburg-Vorpommern bisher Jahr für Jahr gemacht, jedenfalls seit es Überschüsse gibt. Das wird ganz sicherlich auch jetzt wieder passieren. Und was mit dem großen Rest geschieht, darüber beraten die Fraktionen Anfang Februar im Koalitionsausschuss. Das Finanzministerium in Schwerin streut, dass womöglich die jetzt fast aufgebrauchten Rücklagen aufgefüllt werden. Das würde bedeuten, Geld im Sparstrumpf, da kommen die Parlamentarier nicht so leicht dran. Ideen fürs Ausgeben gibt es jedenfalls reichlich, auch in der Staatskanzlei. Man denkt unter anderem darüber nach, den Azubis im Flächenland der weisen Berufsausbildungswege ein Azubi-Ticket für Bus und Bahn zu finanzieren. Man guckt nochmal an Investitionen in Bildung, Schulbau etc. Ich bin mir aber ganz sicher, wir werden vor allem auch wieder mehr vom Strategiefonds hören, beziehungsweise von den Abgeordneten der Schwarz-Roten Koalition, die ja so langsam in den Vorwahlkampfmodus kommen. 2021 finden hier die nächsten Landtagswahlen statt.
Und das werden wir dann spätestens dann wieder beobachten. Vielen Dank, unsere Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Das Thema Verkehrswende in Deutschland umfasst nicht nur drohende und bereits bestehende Fahrverbote für Dieselautos. Für viele geht es auch einfach darum, in den Städten wieder mehr Platz zu schaffen und den Straßenverkehr zu entlasten. Dabei kommt auch die Idee einer sogenannten City-Maut ins Gespräch. Die ist zwar bei weitem nicht neu, sie wird aber vor allem in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder öfter diskutiert und das ziemlich kontrovers, wie Alexa Goth-Bersen für uns berichtet.
Verstopfte Straßen, dicke Luft. Für viele Stadtbewohner ist das Alltag, vor allem morgens und am frühen Abend, wenn die Berufspendler unterwegs sind. Auf der Suche nach Wegen aus dem Verkehrsinfarkt bringen Mobilitätsforscher wie Sarah Klemm von der Uni Duisburg-Essen die City-Maut ins Gespräch.
Maut ist immer ein kleines Reizthema. Das ist sehr schade, weil die natürlich, sieht man in London, sieht man in Oslo, die sind erfolgreich und die halten einfach die Autos draußen. Und es geht nicht mal darum, den Autos etwas zu verbieten, sondern ihnen einfach den Anreiz zu nehmen, irgendwo hinzufahren, wo sie nicht hinfahren müssten.
Geld zahlen, damit man mit dem Auto in die Innenstadt fahren kann? Eine Idee, die viele kritisch sehen.
Nee, fände ich jetzt nicht so toll. Also sehe ich auch irgendwo nicht ein, weil ja, Kosten für nichts.
Da bin ich schon dagegen, denn der ganze Einzelhandel leidet ja jetzt schon ganz ordentlich.
Trotz aller Vorbehalte, Erfahrungen aus Städten wie Stockholm, Oslo oder Singapur zeigen, dass die City-Maut wirkt. In Stockholm beispielsweise zahlen Autofahrer montags bis freitags zwischen 6.30 Uhr und 18.30 Uhr. Die Beiträge sind nach Uhrzeit gestaffelt und liegen zwischen umgerechnet 1,40 Euro und 6,60 Euro. Der Effekt ist messbar. Seit Einführung der Maut sind im Schnitt 20% weniger Autos in der schwedischen Hauptstadt unterwegs. Die City-Maut ist aber kein Wundermittel gegen den Verkehrskollaps. In London sind, nach anfänglichem Rückgang, inzwischen wieder genauso viele Autos auf den Straßen unterwegs wie vor Einführung der Maut. Zahlen, die auch der Duisburger Ratsherr Frank Heidenreich kennt. Der CDU-Politiker sieht eine City-Maut deshalb skeptisch.
Ich glaube, die City-Maut, und davon bin ich fest überzeugt, ist der falsche Ansatz. Wir dürfen hier nicht über Verbote, über Regulierung arbeiten, sondern wir müssen den öffentlichen Verkehr an sich attraktiver machen. Weil es bringt überhaupt nichts, dem Bürger zu vergraulen, indem er eine Gebühr zahlen muss, um in die Innenstadt zum Einkaufen zu kommen, ihm aber gleichzeitig überhaupt kein Angebot zu machen, wie er adäquat hinkommt.
Politiker in anderen Ruhrgebietsstädten sind da aufgeschlossener, zum Beispiel Ratsmitglied Christian Gebel von der Piratenpartei in Dortmund.
Für das ganze Ruhrgebiet könnte ich mir das schwierig vorstellen, das irgendwie abzustimmen zwischen den unterschiedlichen Städten, weil die Voraussetzungen auch sehr unterschiedlich sind. Für Dortmund kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil Dortmund eben eine sehr interessante Innenstadt hat, die eben auch viel von Menschen von außerhalb von Dortmund besucht wird. Und ich wüsste nicht, warum eine City-Maut so richtig viel an der Attraktivität der Innenstadt ändern sollte.
Und auch Dortmunder Bürger sind durchaus offen für die Idee.
Ich finde das super, ganz ehrlich. In anderen Ländern gibt es das ja auch mit einer Maut und warum nicht hier in Deutschland auch?
Ich war mal im Urlaub in Singapur und da gibt es zu bestimmten Stoßzeiten tatsächlich auch Gebühren. Und wir haben nicht einmal im Stau gestanden mit unserem Reisebus in Singapur. Also man sieht, es funktioniert.
Ein Schlüssel für die Akzeptanz der Maut, da sind sich alle einig, ist ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Mehr Busse und Bahnen, enger getaktet. Der Umweltökonom Ronny Schöb von der Freien Universität Berlin plädiert deshalb dafür, beides direkt zu verknüpfen. Seine Idee? Mit dem Auto in die Stadt fahren dürfen nur noch diejenigen, die ein Monatsticket für den ÖPNV haben.
Der entscheidende Punkt ist, dass Sie an zwei Stellschrauben schrauben können. Sie machen also die Fahrt mit dem Auto teurer und gleichzeitig die Fahrt mit den öffentlichen kostengünstiger. Wenn Sie darüber hinaus das Geld zweckgebunden in den Ausbau der öffentlichen stecken, dann machen Sie die öffentlichen so attraktiv, dass der Effekt wahrscheinlich deutlich größer wird als zum Beispiel die City Maut in London.
Die Diskussion über die City-Maut in verschiedenen Städten in Nordrhein-Westfalen, zusammengefasst von Alexa Goth-Bersen. Der Klimawandel hat viele Facetten. Waldbrände sind eine davon und sie stehen derzeit mit Blick auf Australien besonders im Fokus. Für viele Fachleute ist häufiger Starkregen eine andere Folge des Klimawandels. In Berlin gab es in den letzten Jahren öfter solche sehr heftigen Niederschläge, besonders im Sommer. Städtebaulich könnte da der Stadtteil Frohnau eine Art Vorbildfunktion übernehmen. Dort wird oft eine Technik verwendet, mit der Regenwasser effektiv genutzt werden kann, und zwar mit Hilfe von Versickerungsteichen. Und das ist auch keine allzu neue Idee, wie Tim Zülch für uns beobachtet hat.
Der Regen plätschert auf den Asphalt. Kleine Rinnsale bilden sich am Straßenrand. Schließlich strömt das Regenwasser über ein Rohr in den Edelteich. Einen von 21 Versickerungsteichen in Frohnau. Eine Kanalisation gibt es hier nicht. Hans-Peter Lühr öffnet den Regenschirm. Er ist Bauingenieur und setzt sich mit dem Bürgerverein Frohnau für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieses Systems ein.
Frohnau ist ja 1910 hier gegründet worden, und zwar nicht an einem Gewässer. Und da war natürlich die große Frage, wie bringen wir das Oberflächenwasser weg, wenn wir hier jetzt diese Siedlung am Reißbrett entwickeln lassen.
Am Reißbrett saßen damals die beiden Stadtplaner und Hochschulprofessoren Josef Prix und Felix Gensmer. Sie gewannen den stadtplanerischen Wettbewerb zur Entwicklung einer Gartenstadt vor den Toren Berlins.
Es ist ja nicht alles platt hier, sondern wir haben leichtes Auf und Ab. Und überall hat man dann an der tiefsten Stelle einen Versickerungsteich angelegt und die Straßen so geführt, dass letztendlich das Wasser diesen Versickerungsteichen zugeführt werden kann, wo es dann versickern kann.
Hans-Peter Lühr geht mit kräftigen Schritten am Edelhofdamm entlang. Während er kurz innehält, legt er den Kopf leicht schräg und zeigt mit dem Finger auf den Straßenverlauf.
Die gehen immer ein bisschen bergauf und dann wieder ein Stück runter hier. Hier läuft es von hier hin so rein dort. Und wenn Sie hinten sind, merken Sie plötzlich, aha, jetzt sind wir auf dem Hochpunkt und jetzt geht es wieder runter.
Auch über 100 Jahre nach seiner Erbauung funktioniere das System noch sehr gut, meint Lühr.
Also es ist eine absolute Meisterleistung und insofern stellt auch Frohnau hier mit diesem System Straße und den Versickerungsteichen zur Ableitung von Niederschlagsereignissen ein Unikat dar. Es gibt so auf der ganzen Welt nicht in dieser Größenordnung.
Im Sommer 2017 traten nach starken Regenfällen einige Teiche über ihre Ufer. Dutzende Keller liefen voll Wasser. Teilweise wuchs der Unmut. Und der Ruf nach einem Kanalsystem wurde laut. Der falsche Weg findet auch Diplom-Ingenieur Harald Sommer. Er ist Mitarbeiter der Firma Sika, die sich auf Regenwasser spezialisiert hat. Dezentrale Regenwasserversickerung sei eine Zukunftsaufgabe, meint Sommer.
Ich sag mal, die Starkregenereignisse der letzten Jahre, die waren sehr extrem, die haben das Thema sehr stark in den Fokus gerückt. Wir müssen sehen, dass durch den Neubau sich die Verhältnisse im Kanalbereich nicht noch verschlechtern. Und da bietet die Regenwasserbewirtschaftung mit Rückhaltung bis zu 100% auf dem Grundstück die Möglichkeit, auch die Mischwasserentlastung zu reduzieren.
Doch nicht nur die Entlastung der Kanalisation in immer stärker verdichteten Innenstadtgebieten treibt Sommer um. Er hat festgestellt, dass auch Straßenbäume durch lokale Versickerung von Regenwasser besser gedeihen.
Wir haben große Probleme mit Baumpflanzung im innerstädtischen Bereich. Wir müssen auch mal gucken, dass wir diese Dürreperioden, so wie wir sie 2018 und auch 2019 hatten, ja auch mit berücksichtigen bei der Planung, dass wir das Wasser möglichst zurückhalten vor Ort. Wenn man mit Grünamtsleitern redet oder mit Forstmitarbeitern, da wird das klar, dass wir auch da in die Richtung was unternehmen müssen.
Es scheint zu stimmen, was auf den ersten Blick paradox scheint. Starkregen und verstärkte Trockenheit sind zwei Seiten einer Medaille. Das zumindest geht aus Messwerten des Meteorologen Fred Hattermann hervor. Er forscht zu dem Thema am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wir gucken uns eigentlich ständig die aktuellen Daten an und eben auch die historischen, vergleichen, ob es schon in den historischen Daten bis jetzt einen Trend gibt. Da sehen wir auch schon was. Die Starkniederschläge in Europa und weltweit häufen sich so stark, dass es eben kein Zufall mehr ist. Es sind einfach zu viele. Andererseits haben wir auch Perioden dazwischen in vielen Regionen, wo es eben gar nicht regnet.
Beobachten könne man aber noch etwas anderes.
Zum Beispiel 2018 und auch in diesem Frühjahr war es so, dass wir sehr langanhaltende Wetter, also wir hatten sehr langanhaltende Hochdruckbedingungen, die haben dann eben zu dieser Trockenheit geführt. Auch diese Andauer der Wetterlagen scheint zu steigen und auch das verstärkt natürlich Extreme. Also lange kein Regen, Trockenheit. Lange viel Regen, Hochwasser.
Liobar Lissner ist Landschaftsarchitektin. Sie steht auf einer Baustelle der städtischen Wohnungsbaugesellschaft HOWOG in Berlin-Johannisthal. Hier entsteht aktuell ein autofreies Wohngebiet mit 314 Wohnungen in 20 Gebäuden. Die Herausforderung für sie war, auf wenig Raum möglichst viel Regenwasser versickern zu lassen.
Das haben wir hier in der Straße am Flugplatz so gelöst, dass alle Dächer der Gebäude begrünt sind. Dann gibt es nur noch einen Teil des Wassers, ein bisschen mehr als die Hälfte, was überhaupt bis auf den Boden kommt. Der Rest ist schon auf den Dächern zurückgehalten.
Liobar Lissner holt einen Plan aus der Tasche, faltet ihn auf und fährt mit dem Finger über blaue und grüne Flächen.
Da, wo es so blau ist, kann theoretisch das Wasser für eine Weile stehen, bis es versickert. Natürlich ist es so, dass man immer noch trockenen Fußes zu seinem Haus kommt, wenn es regnet oder geregnet hat. Das heißt, die Wege und Fahrflächen für die Feuerwehr bleiben vom Wasser frei. Und es ist so konzipiert, dass spätestens innerhalb von 24 Stunden dieses Wasser dann auch versickert ist.
Bei sommerlicher Hitze fördere ein solches Konzept sogar die Kühlung des Gebiets, ergänzt Lissner. Doch in Frohnau muss Hans-Peter Lühr für die Erhaltung des Regenwassersystems kämpfen. Immer wieder würde das kleinteilige historische Straßenpflaster entfernt und durch Asphalt ersetzt. Das allerdings behindere die Versickerung.
Straßenbauer haben über Jahrzehnte nur in Beton und Asphalt gedacht und möglichst alles asphaltieren, Anliegen auch der Anwohner. Aber das Versickerungssystem als solches ist aus meiner Sicht jedenfalls das höherwertige Ziel, was man dann erreichen muss.
Er wünscht sich nun ein Pilotprojekt in Frohnau für einen neuen Umgang mit Regenwasser.
Klimaschutz hin und her und so weiter, das ist alles bla 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 in dem Sinne. Das ist alles zu unkonkret. Ich glaube, die Bezirke sind da im Augenblick überfordert, weil sie dafür keine Kapazitäten haben. Das fällt nicht vom Himmel. Das ist eine herausragende Aufgabe und eine langfristige Aufgabe auch und die auch viel Geld braucht.
Ein Beitrag von Tim Zölch aus Berlin über die Frage, wie man Regenwasser effektiv nutzen kann. Lesen, das durch Hören gefördert wird, das ist eines der Themen, mit dem sich Campus und Karriere, die nachfolgende Sendung gleich befassen wird. Nach den Nachrichten um 2:35 mit der Kollegin Regina Brinkmann. Und das war's für Deutschland heute, für den heutigen Dienstag, heute mit Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.